Das Gesetz von Saat und Ernte. Ich bin froh, dass es das gibt, dass Gott es gesprochen hat. Schon so kurz nach der Sintflut, die über die Erde ging, dieses Wort ausgesprochen hat, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das gilt. Ich komme ja von der Landwirtschaft. Meine Eltern hatten so kleine Nebenerwerbslandwirtschaft. Meine Frau kommt auch von der Landwirtschaft und die hat immer einen Garten gern. Und wenn es dann frischen Erdbeerkuchen gibt, ist das toll. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte. Und wenn man Kirschen pflücken kann vom eigenen Baum, ist eine feine Sache. Und ich habe heute so ein paar Weizenhalme mitgebracht, weil die für mich immer Verschiedenes ausdrücken. Wenn so ein Weizenhalm wächst und es wächst so eine Ähre dran mit 30 oder 40 oder wie viel Körnern auch immer, dann steckt da drin Same und in dem Samen die Fähigkeit, dass wieder ein Weizen draus wächst. Und die Weizenernte, die ist so wichtig, und Gerste und Hafer und was es da alles gibt, damit wir Brot davon machen können, damit Tiere gefüttert werden, auch zum Teil mit diesem Getreide. Und man könnte jetzt das, was man geerntet hat, alles für sich benutzen und essen. Aber dann würde man nächstes Jahr in die Röhre schauen. Stattdessen, bevor etwas wächst, muss man etwas in die Erde stecken, einen Samen säen. Man muss quasi etwas von der Ernte, von dem, was man förmlich essen könnte und jetzt sofort genießen, muss man wegwerfen. Und es muss zugedeckt werden mit Erde. Und dann sieht man erst einmal gar nichts für einige Zeit. Bevor es wächst, muss es sterben. Jesus hat es so ausgedrückt, da habe ich öfter in der Passionszeit drüber gepredigt: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Übrigens, das ist beim Christsein genauso. Christsein kann nur erwachsen, wenn zuvor was gestorben ist. Wenn wir zuvor unser altes Leben begraben haben, für tot erklärt haben, in den Tod gegeben haben. Und das äußere Zeichen dafür ist die Taufe. Da wird der alte Mensch unter das Wasser gedrückt, er wird ersäuft. Wenn man lang genug den Täufling unter Wasser hält, ist er tot. Das ist ein Zeichen für das Sterben. Und dann das Auftauchen aus dem Wasser ist dieses neue Leben, das Jesus geschenkt hat, in Anspruch nehmen und das neue Leben leben. Und in Römer 6, dem längsten Abschnitt über die Taufe, den wir in der Bibel finden, der endet mit dem Satz, in Römer 6, Vers 11 müsste es sein: So haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Jesus Christus. Das Entscheidende ist nicht, ob man als Kleinkind oder als Erwachsener getauft ist, ob man ganz untergetaucht ist oder nur ganz oben besprengt wurde, sondern das Entscheidende ist, so haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Jesus Christus. Das ist der Glaubensakt. Und dass das täglich, das ist die sogenannte Taufparenese, die Taufermahnung, die Erinnerung daran, dein altes Leben ist gestorben, du musst nicht mehr aufbrausend sein, du musst nicht mehr jähzornig sein, du musst nicht mehr habgierig sein, du musst nicht mehr schlecht über andere Menschen reden, du musst nicht mehr mürrisch sein, du kannst dankbar sein. und all diese anderen positiven Eigenschaften, die Jesus in seinem Leben hatte, dass wir die in unser Leben akzeptieren, dass die zur Entfaltung kommen, so wie das Weizenkorn, das in die Erde gefallen ist, eine gleichartige Frucht hervorbringt. Ich hatte also noch nie die Sorge, mein Vater, wenn der Weizensamen ausgestreut hat, der hat es früher noch manchmal mit der Säwanne getan, der hatte nie die Sorge, wenn er jetzt Weizenkörner streut, dass da Apfelbäume wachsen. Es wächst immer nur gleichartige Frucht. Also zum Beispiel, ich habe hier so einen alten Pfirsichkern mitgebracht. In diesem Pfirsichkernsamen steckt die Fähigkeit, dass wieder eine gleichartige Frucht daraus hervorgeht. Das ist das Charakteristische vom Samen. Und wenn ein Mensch Jesus angenommen hat und nur dann, dann kann er den Jesus-Lebensstil hervorbringen. Anders geht's nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass das am Anfang steht. Am Anfang, dass der alte Mensch stirbt und der neue Mensch aufsteht. Und dass das im Glauben ergriffen wird und dass dann wir Jesus immer ähnlicher werden. Da erinnert uns diese Weizenhalme dran. Und dann ist interessant, dass die Bibel sagt, das Wachstum geschieht automatisch. In Markus 4, Vers 28, da steht, denn von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Da steht wirklich das Wort automatos im griechischen Urtext. Das versteht auch jeder, der nicht Griechisch kann. Das ist unser Wort automatisch, von selbst. Da kommt das Wort Auto her. Das fährt von selbst, da muss man nicht ein Pferd vorspannen und es ziehen lassen. Sonst wäre es ja kein Auto. Autos ist selbst, ja. Das fährt von selbst. Tanken muss man schon, aber sonst, ne? Automatisch geht es. Das ist ein Teil von diesem Wachstum und das ist ein Geheimnis und da sind Wissenschaftler und Forscher bis heute beschäftigt, das Geheimnis des Wachstums zu erforschen. Und wer das an kleinen Kindern zum Beispiel beobachtet, ich habe ja gerade unsere drei Enkelkinder gezeigt, was die in den ersten ein, zwei Jahren lernen, das ist der Wahnsinn. Wie das so automatisch wächst bei ihnen, die Fähigkeiten und die Sprache, was später so mühevoll ist, Sprache zu lernen. Und wie oft fallen sie hin und müssen wieder aufstehen. Aber das machen sie mit Kinderleichtigkeit. Und mit einer Beharrlichkeit, bis sie es schaffen oder den Schnulli reinstecken, da übt gerade unser einer Enkel dran. Bis er das beherrscht, ja. Und man hat den Eindruck, das geht automatisch. Aber es gibt auch das andere. Zum Wachstum kann man was dazu tun. Das weiß jede Hausfrau, die einen Garten macht, oder jeder Mann, der einen Garten hat. Und jeder Landwirt weiß das auch. Was kann man denn dazu tun, damit etwas wächst? Was ist nötig, dass man dazu tut? Das ist jetzt eine echte Frage und man darf antworten. Düngen, gießen, hacken, Boden lockern, jäten, Unkraut. Was war das? Anbinden, ja, dass die Halme halten. Auch sehr interessant. Unkraut spritzen, ja, es gibt auch so gemeine Sachen wie Pilze und sonstige Pflanzenkrankheiten. Übrigens, ich habe meinen Vater nie vorm Acker stehen sehen und dann ruft er, nun wachs mal endlich Gras. Der war auch nie vorm Kuhstall gestanden oder vorm Schweinestall und hat gerufen, nun wachst mal endlich. Wäre ja auch blöd gewesen, ne? Aber so was Ähnliches steht in der Bibel. Lasst uns aber wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist. Das ist ein Befehl zum Wachsen. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Oder wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Heilandes Jesus Christus. Das ist ein Befehl, ein Wachstumsbefehl. Gerade habe ich doch gesagt, Wachstum geschieht automatisch, stimmt. Aber wir können zum Wachstum etwas dazu tun. Ich bin bei uns im Garten, zu mehr tauge ich nicht immer fürs Unkraut, ein bisschen verantwortlich. Ich habe schon zu tun, dass ich manchmal nicht das Falsche rausreiße, sonst schimpft mich meine Frau. Aber wenn ich nicht bei Zeiten dem zu Leibe rücke, dann wird man eines Tages nicht mehr Herr. Das geschieht öfter am Montag, wenn ich freien Tag habe. Und eines Tages, als ich so durch den Garten wieder robbte, dachte ich, das ist eigentlich ein Gleichnis für unser Leben, für unser geistliches Leben. Dass wir das Unkraut bekämpfen. Denn das Unkraut, das ist so eine Gartenlehre, geht alle Wege schneller hervor als das Kraut. Das ist bei Ihnen auch so. Das hat schon Luther festgestellt. Ist also nichts Neues unter der Sonne. Das Unkraut geht schneller hervor als das Kraut oft. Und deswegen ist es wichtig, dass es nicht überwuchert wird von so Schlingpflanzen und dass das erstickt wird. Beim Weizen gibt es ja das. Diese Bindlinge, haben wir früher gesagt. Kennen Sie die? Die sich um den Halm so rum und dann alles erdrosseln. Ja? Und dann entsteht keine gescheite Frucht. Das Nächste, was ich dazu sagen möchte, Wachstum geschieht nicht gleichförmig. Wenn man also so eine Zeitrafferkamera hinstellen würde an ein Weizenfeld, wo zuerst wird der Weizen gesät, dann sieht man erst einige Wochen, vielleicht Monate, gar nichts. Und dann schiebt sich so ein kleines, ganz grünes Spitz durch die Erdkrume durch. Und dann schiebt es ziemlich stark. Ich nehme mal den Weizenhalm her. Geht gar nicht auseinander. Und dann schiebt er ziemlich stark bis zu diesem Punkt. Das ist so ein Wachstumsknoten. Der ist ganz hart. Und wenn man da die Kamera drauf hält, da sieht man gar nicht, dass sich äußerlich was bewegt. Da wird nur dieser Knoten gebildet. Und dann schiebt er wieder ziemlich stark bis zum nächsten Knoten. Dann bildet sich wieder dieser Knoten, so raffiniert hat Gott es gemacht. Und dann schiebt er wieder stark bis zum nächsten Knoten, der ist hier. Und so geht es immer schubweise. Und das ist für mich so ein Gleichnis geworden, auch für den Glauben. Übrigens, in der Schule vor, naja, das ist schon bald 60 Jahre her, oder 50 Jahre her, 50, ich will nicht übertreiben, da haben wir gelernt, dass das Korn das längste Getreide bis zu 2 Meter hoch wird. Heute wird er meistens gegen Halmverkürzung gespritzt, weil man nicht mehr so viel Stroh braucht. Das haben wir ja schon im Kopf. Korn wird bis zu 2 Meter hoch. Und es ist unten vielleicht 2 Millimeter im Radius und wird 2 Meter hoch. Wenn der Eiffelturm auch so hoch wäre, der unten etwa 30 Meter mal 30 Meter hat, müsste er 30 Kilometer hoch sein, schlappe. Um die gleiche Stabilität zu haben wie so ein Getreidehalm. Und da sieht man, wie genial Gott, unser Schöpfer, das gemacht hat. Übrigens, jeder Grashalm hat auch so Wachstumsknoten. Und können Sie einfach mal schauen, wenn Sie einen Spaziergang machen. Ich will das deswegen sagen, weil der die Naturgesetze geschaffen hat, der hat auch die geistlichen Gesetze geschaffen. Und im geistlichen Wachstum, da habe ich bei mir festgestellt, dass ich allzu oft an so gefühlten Punkten bin, wo man nichts sieht, dass was vorangeht. Wo ich denke, Mensch, jetzt bin ich schon so lang Christ, jetzt übe ich das schon so lang ein. Zum Beispiel, dass ich im Alter kein nörglerischer, undankbarer, griesgrämiger Mensch bin, sondern ein dankbarer, wohlgemuter. Ja. Jetzt übe ich das schon so lang. Das andere fällt mir immer ganz leicht. Aber dankbar zu sein, eine positive Stimmung zu verbreiten, da muss ich immer meinen alten Menschen begraben sein lassen und den neuen Menschen in Anspruch nehmen. Und manchmal geht es im Glauben, wird man herausgefordert oder hat man eine neue Stelle oder eine neue Aufgabe oder es gelingt einfach manches in der Gemeindearbeit. Ich denke an eine Phase in Zirndorf, wo wir gewachsen sind und es hat richtig Spaß gemacht. Und dann gibt es wieder Phasen in der Gemeindearbeit, da arbeitet man genauso regelmäßig, vielleicht noch mehr. Und es wird nicht und es geht nicht und es geht so langsam und so mühevoll und alles. Und ich habe oft den Eindruck im Rückblick, das sind die Punkte, wo die Festigkeit im Glauben entsteht. Und das möchte ich euch jungen Leuten sagen, das ist enorm wichtig, solche Phasen. Saat und Ernte. Ach, das Bibelwort, das mir den Anlass gegeben hat, steht in Galater 6, Vers 7, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, auf seine eigenen Fähigkeiten, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Wer also dieses ich bin mit Jesus gestorben und mit Jesus auferstanden, im Glauben in Anspruch nimmt, der wird geistlich etwas ernten, und zwar mehr Jesus-Ähnlichkeit. Und dann kommt ein Vers, den liebe ich seit meiner Schwabacher Zeit, denn als ich dort anfing zu arbeiten und im August 2011 in Schwabach war zum Leitungskreis, ich war damals noch nicht angestellt, es war nur entschieden, dass ich nach Schwabach komme. Und da war ich im Leitungskreis und wir haben uns so ausgetauscht, wie es den Einzelnen so geht. Und dann sagten sie, woran sie leiden, dass die Gemeinde schon lange nicht mehr gewachsen ist. Und dann kam ich da nach Schwabach und es war eine wunderschöne Zeit. Und der dortige Vorsitzende, der Andreas Bachhofer, der hat oft dieses oder ab und zu dieses Wort zitiert, Galater 6, Vers 9, lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Und das ist so ein Wort, das zum Durchhalten auffordert. Nicht einfach, dass man alles durchhält, was schon 50 Jahre nicht mehr funktioniert hat, das muss man nicht im 51. Jahr noch probieren. Aber manche Dinge, die man neu anfängt, die man neu ausprobiert, da muss man dranbleiben, beharrlich, damit die Ernte kommt. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun, an jedermann, allermeist aber an des Glaubensgenossen. Und dabei ist es so, mit diesem Samen, das ist das Letzte, was ich zu diesem Punkt sagen will, ist, dass man nicht in ein Geschäft gehen kann, übrigens auch nicht in eine Gemeinde gehen kann und sagen kann, naja, ich gehe jetzt in diese super tolle Gemeinde, und auf einmal kann ich Lobpreis und auf einmal kann ich Heilung und auf einmal bin ich ein geduldiger Mensch. Das wäre so, wie wenn man in den Supermarkt geht und dann die tollsten Sachen kauft. Und dann aber der Mann hinter der Theke sagt, bei uns wird aber nur der Same verkauft, nicht die Früchte. Das ist ein Samenladen. Ich glaube, in der christlichen Gemeinde ist es auch so. Wenn wir zum Beispiel mehr Geduld wollen und darum beten, dann wird es nicht ein Schnipper tun und wir haben plötzlich alle Geduld der Welt. Sondern, so sagte es mein Chef früher, der Pfarrer Findeisen, Gott schickt uns dann viele Gelegenheiten, um Geduld zu üben. So lernen wir nämlich Geduld und die anderen Dinge auch, wenn wir dranbleiben. Und bei uns war es so jedenfalls im Haus Gutmann, wir haben ja 4 Kinder, die haben das nicht alles automatisch gelernt. Denen musste man das vormachen und immer wieder sagen und die anhalten und die mussten es üben, das Bad zu putzen und ihr Zimmer aufzuräumen und die Hausaufgaben zu machen und die Vokabeln zu üben. Die wurden ihnen nicht eingetrichtert, sondern das war ein mühevoller Prozess. Und ich glaube, im geistlichen Leben ist es genauso. Mit dem Bibellesen, mit dem Zehnten geben, mit dem Zeugnis geben, dass wir unseren Glauben bezeugen, das lernt man nicht aus Lehrbüchern. Da kann man Anstöße kriegen. Man lernt es nur durch Üben. Nur durch Üben. So, nach diesem unerbittlichen Gesetz von Saat und Ernte möchte ich noch einen zweiten Punkt sagen. Und zweiter und dritter Punkt, die sind relativ kurz. Ich möchte dazu eine Begebenheit erzählen, einen Witz besser gesagt. In einer Stadt ist es wohl geschehen, da ist ein Mann, den sieht man jeden Tag, so kurz nach 9 macht er sich auf aus seinem Haus, er setzt die rote Mütze auf und geht dann jeden Tag zum Marktplatz der Stadt. Und als er so immer um 9:30 auf den Marktplatz kommt, dann nimmt er seine Mütze runter, die rote, und wedelt so ein paar Mal hin und her. Dann setzt er seine Mütze wieder auf und geht wieder nach Hause. Am nächsten Tag sieht man das Gleiche wieder. Um 9 Uhr macht er sich auf, um 9:30 ist er auf dem Marktplatz, nimmt die Mütze runter, die rote, wedelt so ein paar Mal hin und her, setzt sie auf und geht wieder nach Hause. Und so geht es tagelang. Eines Tages beobachten ihn natürlich die Bewohner dieser Stadt. Und einer, der fragt ihn, sagen Sie mal, was machen Sie denn da? Jeden Tag sehe ich Sie hier am Marktplatz, 9:30 sind Sie hier, nehmen die Mütze ab, wedeln da ein paar Mal hin und her und gehen wieder nach Hause. Sagt der Mann, ich vertreibe damit die Giraffen. Sagt er, Giraffen, ich habe noch nie Giraffen hier gesehen. Sagt er, sehen Sie, das wirkt. Das wirkt. Blöder Witz, ne? Aber es gibt vermeintliche Gesetze, die manchmal nicht aufgehen. Ich sage ein paar. Die Juden sagten, wenn wir einmal richtig und konsequent uns an das Gesetz Gottes halten und den Sabbat einhalten, dann kommt der Messias. So dachten die Juden. Ich sage mal eine christliche Lüge, die manche sagen. Wenn du richtig glaubst, dann wirst du gesund. Wenn du genug betest, dann kriegst du eine Arbeitsstelle. Wenn man den Zehnten gibt, dann kommt man finanziell immer gut durch. Jetzt sage ich das Lieblingsbeispiel der Gemeinschaftsleute. Immer wenn es irgendwo Zoff gab in der Gemeinschaft und ich da hinkam, ich bin ja immer dort, wo es schwierig ist, kann zum Glück nicht überall sein, sage ich immer. Wenn sich etwas so richtig verheddert hat und da in der Gemeindeleitung oder wo auch immer Streit ist zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen, dann ist irgend immer ein Schlaumeier-Mitglied dabei und sagt, die sollen doch einmal richtig sich vergeben. Die sollen doch die Sache mal so richtig auf den Tisch legen. Denn sonst kann Gott uns nicht mehr segnen. Auch so eine Lüge, die manche glauben. Ich bin absolut dafür, dass wir nichts unter den Teppich kehren. Ich bin peinlich darauf bedacht, dass wir Schwierigkeiten ansprechen und nur kein Fettnäpfchen auslassen und dass wir trefflich miteinander streiten, aber christlich streiten. Und dass wir Probleme so gut wie möglich lösen, aber eins glaube ich bis zum heutigen Tag nicht, dass Gott uns nicht mehr segnet, weil wir können alle zumachen. Und die Gemeinschaft wäre wahrscheinlich auch nicht so, wie sie ist, wenn Gott nicht trotzdem noch segnen würde. Trotz aller Schuld, trotz alles Versagens. Das heißt, da gibt es etwas, das noch größer ist. Und das möchte ich in meinem dritten Punkt noch kurz ansprechen. das ist Gnade und Vergebung. Naturgesetze kennen ja normalerweise keine Gnade. Die laufen immer so ab. Ich liebe Naturwissenschaften, ich habe Feinwerktechnik studiert und wir haben viele Dinge untersuchen müssen und die Wissenschaft funktioniert naturgemäß nur dadurch, dass Dinge immer wieder gleich ablaufen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Kern auslasse, wir brauchen keine Sorge haben, dass er ein Loch in die Decke macht. Der wird immer nach unten fallen. Glauben Sie das? Ich probiere es mal. Ja, ich bin kein Sportler, ne? Der fällt auch nach unten. Das Naturgesetz kennt keine Gnade, kennt keine Ausnahme. Nur wenn eine stärkere Kraft dazwischen geht, wenn Gott seine Engel dazwischen schickt, wenn Gott ein Wort spricht, dann kann er einmalig, er tut es meistens nicht regelmäßig, ein Naturgesetz außer Kraft setzen oder eingreifen, wie wir sagen. Gott greift ein. Normalerweise geht die Sonne vorwärts. In der Bibel ist einmal erwähnt, dass sie stehen blieb und einmal rückwärts ging. Fragt mich nicht, wie das naturwissenschaftlich ging. Aber irgendwie habe ich mich dem Bibeltext unterzuordnen und versuchen zu akzeptieren. Fragt mich nicht, wie durch ein Erdbeben die Fesseln von Paulus und Silas aufgesprungen sind. Oder wie Kranke gesund geworden sind oder wie Jesus Tote auferweckt hat. Das Naturgesetz sagt, das gibt nicht, das funktioniert nicht. Aber das ist die Gnade, die stärker ist, die es Gott sei Dank gibt, weil wenn wir unser Leben anschauen nach Saat und Ernte, was wir gesät haben, dann müsste manchmal ganz schön viel Unkraut rauskommen. Und wir staunen, dass trotz unserer Kindererziehung und trotz unseres Sonstigen, dass manchmal was draus wird. Und es ist Gnade und Vergebung. Ich möchte dazu noch einen Vers lesen, der, wenn man den Bibeltext, den ich gerade gelesen habe, Galater 6, weiterliest, dann heißt es in Vers 14, es sei aber fern von mir, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich in der Welt. Normalerweise hätte keiner auf den Saulus irgendwas gesetzt, als er die Christen verfolgt hat, als er sie mit Stumpf und Stiel ausgerottet hat, als er ein verbissener Jude war, ein Pharisäer, wie er im Buche steht, astrein unterwegs in dieser Spur. Und dann begegnet ihm Jesus und die Gnade. Übrigens, das ist eines der häufigsten Eigenschaftsworte für Gott im Alten Testament. Er ist gnädig, steht immer an erster Stelle, barmherzig und gerecht. Und Paulus fängt fast jeden seiner Briefe an. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, beziehungsweise Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Zwischendurch sagt er, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Und die meisten Paulusbriefe enden auch mit der Gnade. Er ist umfangen, umgeben von dieser Gnade, dass Gott eingegriffen hat in sein Leben, dass er ihn umgekehrt hat, den Paulus. Das ist ein Wunder. Ich möchte schließen mit einem Beispiel. Ich war dieses Jahr bei der Jubiläumswoche. Ich hatte noch nicht 40-jähriges Jubiläum, aber ich habe das nächstes Jahr 40-jähriges Tabor-Jubiläum. Und ich dachte mir, ich schaue mir das dieses Jahr mal an, wie das so abläuft. Und dann waren da die Jubilare 40, 50, 60 Jahre Tabor-Zugehörigkeit. 70, glaube ich, waren auch welche, ein oder zwei dabei. Und einer, so ein kleiner, der hieß Hamann, war ganz anders als der biblische Hamann. Ein Hamann, den die Gnade gefunden hat, der umgekehrt ist zu Jesus, der dann die Tabor-Ausbildung machte und der Krankenpfleger wurde, der war da, der hatte, glaube ich, sein 60-jähriges Jubiläum, so ein kleines Männchen. Er konnte noch schön laufen und essen und so, aber die Demenz fing an bei ihm. Und er konnte selber sein Zeugnis nicht mehr sagen. Und dann ist der Sohn von ihm, ein bisschen jünger als ich, ist nach vorne gegangen und hat das Zeugnis für seinen Vater gesagt. Und ich werde es nicht vergessen. Und sein Vater, der stand daneben, der hat immer so schön treuherzig hochgeschaut. Der Sohn war einen Kopf größer als er. Und hat erzählt, wie sich dieser Bruder Hamann, der dann Krankenpfleger in Schwabach war eine ganze Zeit und sonst wo Krankenpfleger, wie er sich bekehrt hat. Wie er an Jesus gläubig wurde und von da was Neues anfing in seiner Familie. Er war der Erste, der sich bekehrt hat. Und er hat eine gläubige Frau geheiratet und dann haben sie Kinder gehabt. Und jetzt hat der Sohn erzählt vom Glauben des Vaters und von seinem eigenen Glauben. Und das ist für mich Gnade und Vergebung. Wo einer konsequent Anfang macht und konsequent dabei bleibt, da ist Gnade und Vergebung am Werk. Amen. Wir hören jetzt Musik, können noch mal nachdenken. Die Gliederung steht da und das eine oder andere fällt Ihnen vielleicht ein. Und wo Gott Sie angesprochen hat, machen Sie was fest. Suchen Sie das Gespräch, beichten Sie oder tun Sie das Entsprechende, was dran ist.